NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Sabine Rhein. Guten Abend. Es war die Überraschung des frühen Morgens. James Comey muss gehen. US-Präsident Trump trennt sich von dem FBI-Chef. Hätte er ihm vielleicht gefährlich werden können? Wir berichten gleich über Gründe und Reaktionen und kommentieren. Zunächst noch ein Blick auf weitere wichtige Themen. Affäre um rechtsextreme Tendenzen in der Bundeswehr. Verteidigungsausschuss befragt Ministerin von der Leyen. Diese kündigt Reformen an und SPD und Opposition erheben dennoch weiter schwere Vorwürfe. Nach dem Dieselabgasskandal. Der Untersuchungsausschuss zieht erste Bilanz, die Opposition jedenfalls, und VW schaut auf seiner Hauptversammlung in die Zukunft. Mehr Macht für Bürgerinitiativen in der EU. Laut EU-Gericht hätte die Kommission die Initiative Stop TTIP anhören müssen. Und Betrug durch Lkw-Maut. Mitarbeiter von Toll Collect stehen unter Verdacht. James Comey ist Republikaner. Trotzdem hatte Barack Obama ihn vor 4 Jahren zum FBI-Chef gemacht. Der Mann galt als unabhängig und sachorientiert. Dass er dann kurz vor der Präsidentschaftswahl im November noch einmal die Clinton-E-Mail-Affäre hochkochte, sehen viele als Grund für Trumps Wahlsieg. Inzwischen aber ermittelt das FBI unter Comeys Führung in der Frage, welchen Einfluss Russland auf das Trump-Team hatte und hat. Heute Nacht hat Trump Comey entlassen. Washington ist geschockt, wie Andreas Horchler berichtet.
You're fired. Du bist gefeuert. Dieser Spruch war Donald Trumps Markenzeichen in der Reality-TV-Show The Apprentice. Jetzt hat er als US-Präsident FBI-Direktor James Comey entlassen, den Chef der Bundespolizei, der die Russland-Ermittlungen leitete. Am Tag vor Trumps Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov. Das hat nichts mit Russland zu tun, versicherte Trump-Beraterin Kellyanne Conway. Es geht ausschließlich darum, ob der FBI-Direktor das Vertrauen des Präsidenten genießt.
It has nothing to do with Russia. It has everything to do with whether the current FBI-Director has the president's confidence.
Begründung des US-Justizministeriums: Comeys Ermittlungen gegen Hillary Clinton im Wahlkampf waren nicht in Ordnung. Begründung des Weißen Hauses: Das Vertrauen in Comey ist beschädigt und kann mit ihm an der FBI-Spitze nicht wiederhergestellt werden. Comey erfuhr aus dem Fernsehen von seiner Entlassung. Trump dankte ihm brieflich dafür, dass er mehrfach bestätigt hatte, gegen Trump werde bei den Russland-Untersuchungen nicht ermittelt. Trotzdem sei er als FBI-Chef nicht mehr tragbar. Der demokratische Senator Richard Blumenthal sieht in Comeys Entlassung eine drohende Verfassungskrise, die todernst ist.
What we have now is really a looming constitutional crisis that is deadly serious.
Der Rausschmiss, eine Premiere. Ein schwarzer Tag für das Land, meint Ex-Staatsanwalt Jeffrey Tobin und verweist auf den Oktober 1973, als Richard Nixon, der im Watergate-Sumpf unterging, Sonderermittler Archibald Cox feuerte. Nixon ging damals allerdings nicht so weit, seinen FBI-Chef zu entlassen. Der demokratische Senator Chuck Schumer kommentierte: Sie haben Direktor Comey entlassen, genau den Mann, der die Ermittlungen leitet. Das erscheint nicht wie ein Zufall.
They fired Director Comey, the very man leading the investigation. This does not seem to be a coincidence.
Donald Trump antwortete per Twitter: Heulsuse Chuck Schumer stellte kürzlich fest, ich habe kein Vertrauen mehr zu ihm, also zu James Comey. Dann tut er so empört: Drain the swamp, so der Hashtag, legt den Sumpf trocken. Nein, Comey war kein Liebling der Demokraten. Schließlich sind viele von ihnen überzeugt, dass Hillary Clinton die Wahl wegen Comey und seiner E-Mail-Ermittlungen unmittelbar vor der Wahl verlor. Dazu stellte sich jetzt heraus, dass es bei den untersuchten Nachrichten nicht um Tausende, sondern nur um einige wenige Mails ging. Comey hatte falsche Angaben gemacht. Damals im Wahlkampf hatte Kandidat Trump dem FBI-Direktor applaudiert. Direktor Comey brauchte Mumm, um einen solchen Schritt zu machen.
It took guts for Director Comey. To make the move that he made.
Die Clinton-Ermittlungen hui, die Russland-Ermittlungen pfui, Demokraten, einige Republikaner und der unabhängige Senator Angus King fordern nun eine überparteiliche Russland-Ermittlung. Wie weit Republikaner im Kongress diese Auffassung teilen, ist noch so unklar wie die Frage nach den Russland-Verbindungen der Trump-Wahlkämpfer, deren Existenz der Präsident nun in einem notariell beglaubigten Brief ausschließen will.
You're fired. Trump entlässt den höchsten Polizisten des Landes, was einem politischen Erdbeben in den USA gleichkommt. Hören Sie dazu einen Kommentar aus Washington von Martin Ganselmeier.
Keine Frage, FBI-Direktor James Comey hat im vergangenen Jahr Fehler gemacht. In einem politisch hoch aufgeladenen Wahlkampf hat er zuerst Donald Trump verärgert, weil er im Sommer die Ermittlungen gegen Hillary Clinton wegen ihrer E-Mails einstellen ließ. Und kurz vor der Wahl hat er Clinton erheblich geschadet, weil er die Ermittlungen gegen sie wegen vermeintlich neu aufgetauchter Mails wieder aufnahm. Dass US-Präsident Donald Trump ihn aber ausgerechnet jetzt mit Hinweis auf sein Vorgehen in der E-Mail-Affäre feuert, das stinkt kilometerweit zum Himmel. Warum hat Trump seinen FBI-Chef dann nicht schon vor Wochen entlassen? Warum hat er, im Gegenteil, Comey noch vor kurzem für sein Vorgehen gegen Clinton gelobt? Der Verdacht drängt sich auf, dass Trump den als unabhängigen und unbequemen Kopf geltenden FBI-Chef aus einem anderen Grund loswerden wollte, weil Comey die Untersuchungen rund um die Russland-Connection leitet und zuletzt Trumps Aussagen deutlich widersprochen hat. Der Ärger vieler Demokraten und die Wut Hillary Clintons über James Comey sind für Trump nur der willkommene Anlass, die Spitze des FBI neu zu besetzen, mit einem möglichst loyalen Mann seines Vertrauens. Trump selbst verrät sich in seinem bizarren Entlassungsbrief. Comey habe ihn 3-mal informiert, dass nicht gegen ihn ermittelt werde. Sollte Trump tatsächlich Comey auf dessen Ermittlungen angesprochen haben, wäre dies für sich genommen schon ein Skandal. Ein Präsident, der sich aktiv in Ermittlungen einmischt, die ihn persönlich betreffen, unglaublich. So etwas hat es seit Richard Nixon und der Watergate-Affäre 1973 nicht mehr gegeben. Damals entließ Nixon den unabhängigen Sonderermittler in der Watergate-Affäre, was im Rückblick der Anfang vom Ende Nixons war. Dass Trump den FBI-Chef gestern nicht einmal persönlich anrief, sondern dieser von seiner Entlassung aus dem Fernsehen erfuhr, ist noch dazu miserabler Stil. Einen schalen Beigeschmack hinterlässt auch Justizminister Jeff Sessions, der Trump die Entlassung Comeys empfahl, obwohl er sich selbst wegen Befangenheit aus den Untersuchungen zur Russland-Connection zurückziehen musste. Das Feuern des FBI-Chefs ist der langen rechtsstaatlichen Tradition Amerikas nicht würdig und erinnert eher an die Vorgehensweise eines autoritären Regimes. Wenn Trump damit den Rauch um seine Russland-Connection ersticken wollte, dann hat er nun genau das Gegenteil bewirkt. Der Ruf nach Einsetzung eines unabhängigen Sonderermittlers wird lauter werden. Und einen handzahmen neuen FBI-Chef wird der Kongress nicht akzeptieren. Am Ende, und da habe ich immer noch großes Vertrauen in die Gewaltenteilung in den USA, am Ende wird ohnehin die Wahrheit ans Licht kommen.
Martin Ganselmeier kommentierte. Wie war es möglich, dass in der Bundeswehr ein Offizier offensichtlich zum Rechtsterroristen und nicht gestoppt wurde? Die Verteidigungsministerin muss sich seit Bekanntwerden der Affäre Franco A. Fragen nach der inneren Führung in der Truppe stellen lassen, heute in einer Sitzung des Verteidigungsausschusses. Dort erklärte Ursula von der Leyen, wie sie die Truppe verändern will. Das allerdings ist erwartungsgemäß nicht die Antwort auf alle Fragen, wie Christoph Brössel berichtet.
Eine Sitzung des Verteidigungsausschusses reicht nicht. Beantwortet sind einige Dinge, aufgeklärt ist der Fall um den mutmaßlichen Rechtsterroristen Franco A. noch nicht. Die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen, Agnieszka Brugger, nach der Ausschusssitzung.
Es ist ungeheuerlich, was hier im Vorfeld alles schiefgelaufen ist. Es gab klare Alarmzeichen.
Beispielsweise die Masterarbeit von Franco A., die zwar abgelehnt worden war, in der der Verdächtige allerdings eindeutig rechtsradikales Gedankengut verarbeitet hat. Das zuständige Streitkräfteamt vermerkte das nicht in der Personalakte. Der militärische Abschirmdienst wurde nicht benachrichtigt. Der MAD geriet in der Ausschusssitzung in den Fokus, auch wegen des zweiten Verdächtigen aus den Reihen der Bundeswehr, der gestern verhaftet worden ist.
Das ist eine Frage, auf die ich wirklich eine überzeugende Antwort vermisse, wie es sein kann, dass einer der Betroffenen ja wirklich auch schon auffällig geworden ist beim MAD und dann am Ende des Tages nichts passiert ist und alles eingestellt wurde.
Mehr Personal soll es jetzt geben für den MAD. Und dann geht es der Ministerin um die Führungskultur, die innere Führung. Das Prinzip also, dass die Werte des Grundgesetzes und der Gesellschaft in den Streitkräften verankern soll.
Wir müssen gemeinsam in der Bundeswehr nach innen schauen und uns fragen, bei den vielen, vielen tausend Vorgängen, die tagtäglich richtig entschieden werden und wo Führung genau auf der Ebene der Verantwortlichkeit sehr gut und hervorragend ausgeführt wird. wie es dennoch dazu kommen konnte in den Fällen, die wir im Augenblick diskutieren, dass die innere Führung an dem Punkt gebrochen ist.
Um festzustellen, warum die Führung an einigen Stellen versagt hat, möchte von der Leyen die Soldatinnen und Soldaten befragen. Ist die Arbeitsbelastung zu groß, haben Vorgesetzte nach der Bundeswehrreform zu viele Untergebene und können nicht mehr Acht geben auf jeden? Die Ministerin kündigte an, die politische Bildung zu stärken, die Wehrdisziplinarordnung zu überarbeiten, also die Grundlage für den Umgang mit rechtsextremen Auswüchsen und anderen Verfehlungen. Klingt nach einem alten militärischen Prinzip, Angriff ist eine gute Verteidigung. Rainer Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD, ist das hörbar zu wenig.
Nun tritt die Ministerin auch bei uns im Ausschuss auf, als ob sie jetzt die Problemlöserin wäre. Und vergisst dabei, dass sie seit 3,5 Jahren die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt ist und insofern die Verantwortung trägt.
Er wirft von der Leyen vor, das Thema innere Führung vernachlässigt zu haben. Einen Untersuchungsausschuss forderte nach der Sitzung niemand.
Für uns steht jetzt vor allem erstmal die Sachaufklärung im Vordergrund, eben nicht Wahlkampf.
Auch für einen Rücktritt der Ministerin sprach sich niemand aus. Deutlich wurde hingegen, dass noch viele Fragen offen sind, die die Mitglieder des Verteidigungsausschusses in den kommenden Monaten abarbeiten wollen.
In Deutschland beleuchten immer mehr Hausbesitzer nachts den Garten. Doppelschlösser an Mietwohnungstüren haben Hochkonjunktur. Auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrüche inzwischen stagniert oder abgenommen hat, je nach Gegend, treibt viele Bürger die Angst vor einem Einbruch um. Die Politik in Berlin hat das Thema schon länger erkannt. Jetzt aber erst haben Union und SPD ein Gesetz über höhere Strafen für Einbrecher auf den Weg gebracht. Anja Günther berichtet.
Die Bundesregierung setzt mit härteren Strafen bei Wohnungseinbruchsdiebstahl auf eine größere abschreckende Wirkung. Wer in dauerhaft genutzte Privatwohnungen einbricht, muss bei einer Verurteilung künftig mit mindestens 1 Jahr Haft rechnen. Das maximale Strafmaß liegt, wie derzeit, bei 10 Jahren. Minderschwere Fälle von Wohnungseinbruchsdiebstahl, auf die aktuell 3 Monate Gefängnis stehen, wird es künftig nicht mehr geben, weil solche Taten nicht mehr als Vergehen, sondern als schweres Verbrechen eingestuft werden. Bundesjustizminister Heiko Maas, SPD, sprach von Straftaten, die in die Intimsphäre der Menschen eindringen und bei den Opfern oft traumatische Folgen haben können. Der Gesetzentwurf räumt zudem den Ermittlungsbehörden die Möglichkeit ein, die Vorratsdatenspeicherung zu nutzen und Handy- und Internetverbindungsdaten von Verdächtigen abzurufen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU sagte, dieses Instrument werde helfen, die Täter besser zu finden und die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen zu erhöhen.
Der Untersuchungsausschuss zum Dieselabgasskandal ist fast am Ende seiner Arbeit. Er wollte herausfinden, welche Rolle die Politik, insbesondere das Verkehrsministerium, dabei gespielt hatte, was man dort schon vor Bekanntwerden des Skandals wusste. Union und SPD haben schon vergangene Woche erklärt, es habe keine Versäumnisse gegeben. Heute hat die Opposition Bilanz der monatelangen Ausschussarbeit gezogen. Und zwar zieht sie ganz andere Schlüsse. Thorsten Huhn berichtet.
Im Skandal um überhöhte Abgaswerte fordert die Opposition Reformen bei der Zulassung und Kontrolle von Dieselautos. Die Bundesregierung stelle zum Wohl der Autoindustrie Gesundheitsschutz und Verbraucherrechte hinten an, kritisierte der linken Politiker Herbert Behrens, Vorsitzender des Abgasuntersuchungsausschusses des Bundestages.
Der Ausschuss hat als erstes die organisierte Verantwortungslosigkeit in Ministerien und auch in Behörden belegen können. Und sie hat auch belegen können, dass es einen massiven Einfluss der Industrie auf Entscheidungen der Ministerien gegeben hat.
Scharfe Kritik übte auch der Vertreter der Grünen im Ausschuss, Oliver Krischer. Er warf Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU vor, aus einer Mischung aus Desinteresse und Nichtwollen heraus längst bekannten Hinweisen auf einen zu hohen Ausstoß gesundheitsschädlicher Stickoxide nicht nachgegangen zu sein.
Wir müssen einfach feststellen, dass die Bundesregierung, obwohl sie über Jahre ein Problem kannte, es ignoriert hat und damit am Ende den Tricksern und Betrügern in der Automobilindustrie den Weg bereitet hat.
Notwendig seien nun einheitliche Zulassungsstandards in der EU sowie unabhängige Kontrollen von Fahrzeugen, die auf der Straße unterwegs seien. Auch Kirsten Lühmann, Obfrau der SPD im Untersuchungsausschuss, fordert Änderungen in den Vorschriften.
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir dringend europäisch die Gesetze ändern müssen. Wir müssen sie klarstellen. Es darf nicht mehr möglich sein, dass die Abgaswerte nur im Labor eingehalten werden, sondern wir müssen auch auf der Straße entsprechende Regelungen einführen.
Linke und Grüne setzen sich dafür ein, dass die Autoindustrie die Dieselfahrzeuge auf eigene Kosten nachrüstet. Es könne nicht sein, dass die Autobesitzer die Zeche zahlen müssten. Doch die SPD-Abgeordnete Lühmann wies darauf hin, dass die Autohersteller nicht bereit seien, etwa die Umrüstung von Euro-5-Fahrzeugen auf Euro 6 zu finanzieren.
Tja, was die Autobauer wollen oder nicht, was sie aber vielleicht noch müssen, das sind für deren Aktionäre natürlich ganz entscheidende Fragen. Insbesondere für die von VW. Heute bei der Hauptversammlung in Hannover, anderthalb Jahre nach dem Bekanntwerden der falschen Dieselabgaswerte, ging der Blick zurück und nach vorn. Wolfgang Kurz berichtet.
Der Dieselskandal bestimmte auch in diesem Jahr die Fragen der Aktionäre bei der VW-Hauptversammlung in Hannover. Anlegervertreter wie Ulrich Hocker von der Deutschen Schutzvereinigung Wertpapierbesitz beklagen mangelnde Aufklärung.
Uns wurde versprochen, volle Transparenz über die Aufklärung des Dieselskandals zu geben. Auch sollten wir Einblick in das Gutachten der amerikanischen Rechtsanwaltskanzlei Jones Day bekommen. Alles hat nicht stattgefunden.
Der VW-Aufsichtsratsvorsitzende Pötsch erklärte, es werde keinen Abschlussbericht der unabhängigen Kanzlei Jones Day geben. Diese hatte nach VW-Angaben 750 Interviews geführt und 100 Millionen Dokumente ausgewertet. Mit Blick auf die weltweit noch laufenden Ermittlungen und Verfahren gegen Volkswagen könne eine Veröffentlichung von Einzelheiten dem Unternehmen schaden. Außerdem verbiete der Vergleich in den USA weitere Veröffentlichungen, so Pötsch. Der Analyst der NordLB, Frank Schwope, hält das zumindest teilweise für vorgeschoben.
Es ist durchaus möglich, dass natürlich Veröffentlichungen dem Konzern schaden. Insofern ist es auch nachvollziehbar, dass der Konzern vielleicht auch Informationen zurückhält. Sollte es nur an amerikanischen Behörden scheitern, wären da sicherlich auch Möglichkeiten gegeben, dass man mit den Amerikanern Absprachen stimmt, weitere Teile des Berichts zu veröffentlichen.
Allerdings, so Schwope, der Dieselskandal sei für VW auch weitgehend ausgestanden, die meisten Kosten inzwischen zu überblicken. Aufsichtsratschef Pötsch sprach von einem Weckruf. Der Vorstandsvorsitzende Müller sieht VW geläutert, die Unternehmenskultur habe sich verändert.
So sind etwa die Zeiten vorbei, in denen wir in Wolfsburg meinten, alles zu können, alles zu wissen und alles alleine machen zu müssen. Zum neuen Volkswagen gehört, dass wir uns als Unternehmen öffnen.
Und so sind viele Anleger inzwischen versöhnt. Nicht zuletzt dank der Rekordbilanz der Wolfsburger Autobauer für 2016 und der guten Aussichten für 2017. Teuer könnten für VW allerdings noch die Klagen der Anleger werden, die in einem Musterverfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig Milliarden Euro Entschädigung fordern. Das Verfahren vor dem Oberlandesgericht in Braunschweig soll Anfang nächsten Jahres beginnen.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Lastwagen bzw. ihre Besitzer müssen auf deutschen Autobahnen Maut zahlen. Eingesammelt wird das Geld von der privaten Firma Toll Collect. Ein Service, für den der Bund viel Geld zahlt. Möglicherweise Millionen zu viel. Ermittler verdächtigen Toll Collect-Mitarbeiter des Betruges. Matthias Bartsch berichtet.
Am frühen Morgen machten sich zwei Staatsanwälte und 15 Polizisten auf den Weg zum Potsdamer Platz. Ihr Ziel? Die Unternehmenszentrale vom Mautbetreiber Toll Collect. Konkret ging es bei der Razzia um Abrechnungsbetrug. Monatelang hielten sich die in dem Fall beschäftigten Ermittler zurück. Dabei hatten sie bereits Ende 2016 detaillierte Angaben und Firmendokumente von einem ehemaligen Toll Collect-Mitarbeiter erhalten. Martin Steltner von der Berliner Staatsanwaltschaft.
Es gab eine Strafanzeige eines ehemalige Mitarbeiter der Firma Toll Collect. Daraufhin sind die Ermittlungen in Gang gekommen. Und es hat sich so weit verdichtet, dass wir einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt haben, bei der Firma Toll Collect durchsucht haben. Die ist ja nicht Gegenstand des Ermittlungsverfahrens, die ist ja sozusagen Dritter. Aber wir brauchten Beweismittel der Firma Toll Collect. Die haben wir uns heute geholt, haben durchsucht. Und die Beweismittel, die wir sichergestellt haben, die müssen natürlich erstmal ausgewertet werden.
Ermittelt wird gegen zwei Toll Collect-Manager und einen ehemaligen Mitarbeiter. Im Jahr 2012 waren die drei mitverantwortlich für die Ausweitung der Lkw-Maut auf etwa 1100 Kilometer Bundesstraßen. Sie sollen dem Bund Betriebskosten in Rechnung gestellt haben, die gar nicht angefallen sind.
Im Zuge dieser Verhandlungen, im Zuge des Vertragsschlusses, dieser Vertragsgestaltung sollen eben überhöhte Kalkulationen der Betriebskosten zum Gegenstand dieses Vertrags gemacht worden sein. Und auch entsprechend abgerechnet worden sein. Und dadurch der Betrugsschaden beim Bund mutmaßlich um etwa 3 Millionen Euro.
Eine Toll Collect-Sprecherin äußerte sich kurz und sagte, dass die Firma die Behörden bei ihrer Arbeit unterstützen würden. Das Bundesverkehrsministerium wollte sich zu dem Fall nicht äußern. Toll Collect ist seit 2005 für die Lkw-Maut zuständig, anfangs nur auf Autobahnen. Bereits damals gab es Ärger wegen der verzögerten Einführung der Maut. Aufgrund technischer Probleme beim Testbetrieb musste der Starttermin um 16 Monate verschoben werden. Dem Bund entgingen damals Einnahmen in Milliardenhöhe. Seit fast 12 Jahren läuft deswegen ein Schiedsgerichtsverfahren. Hinter Toll Collect stehen als Mehrheitsgesellschafter der Autobauer Daimler und die Deutsche Telekom. Die jetzigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft kommen äußerst ungelegen, denn der jetzige Mautvertrag läuft in gut einem Jahr aus. Für den neuen Vertrag, der bis 2030 laufen soll, bewirbt sich auch Toll Collect.
Wohin verschwinden Millionen in Deutschland verdiente Euros, wenn man sie am Finanzamt vorbeischleusen will? Ganz offensichtlich braucht es keine Steuerparadiese in der Karibik. Der eine oder andere versteckt sein Geld wohl auch gerne auf Malta. Beweise dafür landeten jetzt in Nordrhein-Westfalen, im Briefkasten des Finanzministeriums unter Leitung von Norbert Walter Borjans. Katrin Brandt berichtet.
Bis zu 70.000 maltesische Firmen verzeichnet der Datenträger. Bei bis zu 2.000 von ihnen führt die Spur zu deutschen Eigentümern.
Das Steuergeheimnis verbietet es, einzelne Namen zu nennen, aber es sind definitiv auch nicht angemeldete Niederlassungen bekannter deutscher Konzerne.
Tatsächlich haben nur 270 deutsche Unternehmen ordnungsgemäß angemeldet, dass sie in Malta eine Niederlassung betreiben. Norbert Walter Borjans macht das stutzig.
Wenn es das deutsche Recht ist, dass man eine Niederlassung, die man gründet, in Deutschland seinem Finanzamt meldet, stellt man sich natürlich die Frage, warum wird das nur in 15% der Fälle, die man jetzt kennt, ich vermute schon, dass das eine halbwegs repräsentative Zahl insgesamt ist, so gemacht. Also warum sind 85% der Firmen, wenn sie kein Problem sind, nicht gemeldet?
Der Verdacht, viele dieser Firmen sind allein deshalb in Malta gegründet worden, um in Deutschland Steuern zu umgehen. Aus den Adressen und Strukturen sollen die Steuerfahnder nun herauslesen, wie Konzerne und Privatpersonen Firmengeflechte nutzen, um von Malta aus Steuern in Deutschland zu umgehen oder zu hinterziehen. Dabei geht es um Offshore-Firmen, in denen Gewinne und Vermögen vor dem deutschen Finanzamt versteckt werden, aber auch darum, durch eigens gegründete Firmen die deutsche Einkommens- oder Körperschaftssteuer zu umgehen. Die Daten über ausländische Unternehmen werden nun an die Steuerbehörden der jeweiligen Länder weitergegeben. Von der Bundesregierung erwartet SPD-Politiker Walter Borjans, ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, um Steuerhinterziehern das Leben schwer zu machen.
Also beispielsweise deutlicher zu machen, wenn jemand auffliegt und hat eine nicht gemeldete Niederlassung, dass das eben nicht eine Ordnungswidrigkeit ist.
Derzeit fällt lediglich ein Bußgeld von 5.000 Euro an. Die Bundesregierung sollte außerdem Staaten, die nicht kooperieren, auf eine schwarze Liste setzen.
Darf die EU-Mitgliedsländer überstimmen und sie dazu verpflichten, Flüchtlinge aufzunehmen? Es kommt wohl zumindest darauf an, wie man das macht. Slowaken und Ungarn haben jedenfalls Klage gegen die berühmte Verteilungsquote von 2015 eingereicht. Karin Bensch erklärt.
Ein hochpolitischer Streit ist nun vor Gericht gelandet. Er geht zurück auf einen Beschluss der Innenminister vom September 2015. Sie hatten damals vereinbart, dass 120.000 Migranten, die in Italien und Griechenland angekommen waren, auf andere EU-Länder verteilt werden sollen, und zwar mit Hilfe einer festgelegten Quote. Dieser Beschluss war nicht einstimmig gefallen, sondern nur mehrheitlich. 4 osteuropäische Länder waren damals dagegen: Ungarn, Rumänien, Tschechien und die Slowakei. Sie wurden aber überstimmt. Und das sorgte für reichlich Verbitterung. Ungarn und die Slowakei reichten daraufhin Klage beim Europäischen Gerichtshof ein und versuchen nun, auf dem juristischen Weg Recht zu bekommen. Die Flüchtlingsquoten sind ein Diktat, wetterte Robert Fico damals, Ministerpräsident der Slowakei und Sozialdemokrat. Wichtiger als die Rechte der Flüchtlinge sei die Sicherheit der slowakischen Bürger. Die Slowakei und Ungarn begründen ihre Klagen mit Formfehlern und zweifeln die Rechtsgrundlage des Beschlusses der Innenminister vor 1,5 Jahren an. Bei dem noch immer politischen und jetzt auch juristischen Streit scheint es allerdings eher ums Prinzip zu gehen als um große Menschenmassen. Denn Ungarn hätte durch die Flüchtlingsquote gerade einmal knapp 1.300 Menschen aufnehmen müssen, was das Land bislang vehement verweigert hat. Bei der Slowakei geht es um gut 800 Flüchtlinge. 16 Schutzbedürftige hat das Land bereits aufgenommen. Es kann nicht angehen, dass einige Länder sich der Verantwortung für Flüchtlinge entziehen, kritisiert der luxemburgische Außenminister Asselborn.
Geben und Nehmen sind unzertrennlich. Nur Nehmen geht nicht.
Mit einem Urteil in dem spannenden Prozess wird frühestens im Herbst diesen Jahres gerechnet.
TTIP ist so gut wie abgesagt. Die Bürgerinitiativen gegen das Freihandelsabkommen existieren aber weiter und haben gegen die EU-Kommission geklagt. Und zwar dagegen, dass ihr Protest in Brüssel offiziell keine Rolle gespielt hatte. So könnte man es übersetzen. Jetzt hat ihnen aber der EuGH Recht gegeben und damit die Rolle von Bürgerinitiativen in der EU gestärkt. Kai Küstner.
Auch wenn die Gespräche zwischen der EU und den USA über ein Freihandelsabkommen derzeit auf Eis liegen, für Schlagzeilen sorgt das Thema TTIP auch weiterhin. Mithilfe ihrer Kampagne Stopp TTIP versuchten Bürgerrechtler von Anfang an, das Abkommen zu verhindern. Inhaltlich lag die Initiative also mit der EU-Kommission ohnehin über Kreuz. Seit mehr als 2,5 Jahren stritten die sich aber auch vor Gericht. Und zwar um die Frage, ob die Kampagne offiziell als Bürgerinitiative anerkannt werden muss. Ja, muss sie, entschied nun das Gericht der Europäischen Union. Und widersprach damit der EU-Kommission, die genau das verweigert hatte. Ein Urteil, das durchaus bedeutsam für die Zukunft ist, weil mit der offiziellen Anerkennung auch das Recht einhergeht, Gesetzgebung vorzuschlagen. Die Richter stärken damit auch ganz allgemein Bürgerinitiativen den Rücken, die sich kritisch mit EU-Projekten auseinandersetzen. Von einem guten Tag für die Demokratie in Europa spricht in einer ersten Reaktion Michael Effler, der federführend mit dem Versuch befasst war, Stopp TTIP offiziell zu registrieren. Dass die Verhandlungen zwischen der EU und den USA über das Handelsabkommen auf Eis liegen, dürfte allerdings eher der US-Präsidentschaftswahl geschuldet sein. In einer seiner ersten Amtshandlungen hatte Donald Trump ein anderes Handelsabkommen, nämlich das Transpazifische, gekündigt. Und von EU-Seite hatte der Stabschef von EU-Kommissionspräsident Juncker kürzlich erklärt, sollte es zu neuen Gesprächen mit den USA kommen, dann werde das zu schließende Abkommen sicher nicht mehr TTIP heißen.
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie befürchtet, dass der Meeresspiegel in den kommenden Jahren deutlich stärker ansteigen könnte als bisher gedacht. Nach NDR-Informationen warnt die Behörde in einem internen Schreiben davor, dass die bisherige Planung von Bund und Ländern zu optimistisch gewesen sein könnte. Aus Hamburg Benedikt Strunz.
Bund und Länder orientieren sich in Sachen Meeresspiegelanstieg an den Annahmen des UN-Klimarats. Und der prognostiziert bislang einen maximalen Anstieg von knapp 1 Meter bis zum Ende des Jahrhunderts. Tatsächlich sei aber ein Meeresanstieg von bis zu 1,70 Meter nicht mehr auszuschließen, erklärt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH, in einem Schreiben an das Bundesverkehrsministerium, das der NDR einsehen konnte. Das BSH beruft sich dabei auf aktuelle wissenschaftliche Studien. Zwar reiche der Küstenschutz in Deutschland aus, um bis zum Jahr 2050 Überflutungen zu vermeiden. Ein stärker steigender Meeresspiegel könne aber dennoch zu erheblichen Problemen führen, warnt die Behörde. So könnten Küstengebiete dauerhaft mit Süßwasser überfluten, das nicht mehr abfließen kann. Zudem müssten bestehende Küstenschutzanlagen eventuell verändert oder komplett neu gebaut werden. Weder das BSH noch das Bundesverkehrsministerium wollten sich zu dem Schreiben äußern. Vom Ministerium heißt es lediglich, man wolle zunächst auf einen UN-Sonderbericht zum Thema warten, ehe man den Meeresspiegelanstieg grundsätzlich neu bewerte. Dieser soll im Herbst 2019 veröffentlicht werden.
Um das Lied Marionetten der Band Söhne Mannheims wird heftig gestritten. Ruft Xavier Naidoo darin zu Gewalt auf, und zwar gegen Politiker, die es unter Generalverdacht stellt? NDR 2 hat jetzt entschieden, nicht wie bisher geplant das Plaza-Festival unter anderem mit den Söhnen Mannheims am 16. Mai in Hannover zu präsentieren.
Weil ihr die Tatsachen schon wieder verdreht, werden wir
ein Lied und seine Folgen. In dem Lied Marionetten der Söhne Mannheims werden Politiker pauschal verdächtigt, von anderen gelenkt zu werden, die Unwahrheit zu sagen. Und Zeilen wie diese könnte man zudem als Androhung zur Gewalt an Volksvertretern verstehen.
Vergeben, wenn ihr einsichtig seid, sonst sorgt der wütende Bauer mit der Forke dafür, dass ihr einsichtig seid.
Gestern hatten sich die Söhne Mannheims und Xavier Naidoo selbst schriftlich zu dem Lied geäußert.
Bei dem Lied Marionetten handelt es sich um eine zugespitzte Zustandsbeschreibung gesellschaftlicher Strömungen, also um die Beobachtung bestimmter Stimmungen, Auffassungen und Entwicklungen, die es im Rahmen einer künstlerischen Auseinandersetzung bewusst überzeichnet. Das mag missverständlich gewesen sein.
Aber diese Erklärungen sind aus Sicht vieler Kritiker und auch NDR 2 nicht ausreichend, erklärt Thorsten Engel, Programmchef von NDR 2. Eine richtige Distanzierung sei diese Erklärung nicht.
Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir haben die Stellungnahme der Band noch abgewartet. Die hat uns aber nicht wirklich überzeugt. Aus unserer Sicht passt der Song, passt der Text dieses Songs, passen Passagen dieses Songs nicht zum Image von NDR 2 und nicht zu den Werten, die wir mit NDR 2 vertreten.
Die Diskussion um das Lied und die Ansichten Xavier Naidoos geht unterdessen weiter. Während Fans sich vor allem in Social-Media-Foren hinter den Sänger stellten, kritisierten einzelne Kollegen Naidoos, dessen Text verteidigten aber den Sänger. Michael Mittermeier, der mit Naidoo zusammen aufgetreten ist, sprach von einer Hexenjagd. Der Song Marionetten sei schlimmstenfalls ein mittelmäßiger Kabaretttext. Heinz-Rudolf Kunze bewertete den Fall differenzierter. In einem Interview mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung verteidigte er den Text als einen Ausrutscher. Naidu sei kein besonders kompetenter politischer Sänger, er halte ihn für einen ziemlichen Wirrkopf, aber nicht für einen Neonazi. Tatsächlich bleibt die Frage, wenn Xavier Naidu das alles nicht so gemeint und gewollt hat, warum hat er es dann so geschrieben?
Uke Barnixen über die Entscheidung des NDR, das Konzert in Hannover nicht zu präsentieren. Und damit endet das Echo des Tages für heute. Einen schönen Abend noch wünscht Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.